Radio frei.
Check, check. Realitätscheck bei Radio frei. Unterdessen das Magazin.
Jetzt von 9 bis 11 Uhr und in der Wiederholung von 18 bis 20 Uhr.
Wochentags auf 96,2.
Und ich sende euch ein kräftiges Hallo zu. Rüber, runter, hoch, wo auch immer ihr seid. Wir schreiben Dienstag, den 16. Juni 2026, 9 Uhr oder 18 Uhr. Ihr seid bei Radio frei, ihr habt's gehört, die Sendung heißt Unterdessen. Die nächsten zwei Stunden gehören uns und ich habe ein vollgepacktes Programm. Immer wieder dienstags gibt es ein neues Kulturfragment, ausgebuddelt aus dem Staub- und Baustellendreck im Kulturquartier. Und wir hören eine weitere Geschichte in der kleinen Podcast-Reihe aus Weimar, wo es um widerständige Geschichten aus der Nazi-Zeit geht. Heute blicken wir nach Buchenwald. Damit solche oder ähnliche Zeiten nicht wiederkommen, gehen in wenigen Tagen und Wochen viele, viele Menschen auf die Straße, denn die AfD will in Erfurt ihren Bundesparteitag machen und dagegen regt sich Protest. Auch die Erfurter Kirchen beteiligen sich daran. Warum sie das tun, beziehungsweise warum der evangelische Kirchenkreis sich positioniert und was sie an dem Wochenende anbieten, habe ich mit dem Senior des Kirchenkreises Matthias Rhein besprochen. Außerdem hören wir die dritte Folge in einer kleinen Sendereihe zu einem großen Forschungsprojekt, was in Erfurt stattfindet. Es geht um innerstädtische Bahntrassen. Das sind nämlich ganz interessante Gegenden für Tiere, Pflanzen und Menschen. Heute hören wir mehr dazu aus der Perspektive der Landschaftsplanung. Naja, Musik habe ich natürlich auch mitgebracht, vielleicht auch den ein oder anderen Tipp, wo ihr hingehen könnt, gönnt. Und so werden wir die nächsten zwei Stunden hier gemeinsam verbringen. Wenn ihr Lust habt, ich würde mich auf jeden Fall freuen und begrüße euch noch einmal recht herzlich. Musikalisch steigen wir ganz geschmeidig ein mit Musik von Vega Trails. Thank you. Mit Bezug auf den Bundesparteitag der AfD formiert sich in Erfurt ja an sehr vielen Orten von vielen Menschen, Initiativen, Organisationen Protest oder auch Gegenprogramm sehr unterschiedlicher Art und Weise. Und auch die Kirchen haben sich zu Wort gemeldet. Und ich spreche jetzt mit Matthias Rhein vom Evangelischen Kirchenkreis in Erfurt. Hallo.
Hallo.
Vielleicht ganz kurz zur Einordnung für Menschen, die jetzt nicht ganz so firm sind im Kirchenbusiness. Der Evangelische Kirchenkreis, was ist das? Ist das so eine Art Dachorganisation aller evangelischen Kirchen in der Stadt?
Kann man so sagen. Hm. Also um Zahlen zu nennen, wir haben 25.000 evangelische Gemeindeglieder. Das sind alles Gemeindeglieder, die zur evangelischen Landeskirche gehören hier in Erfurt. Und nicht nur die Stadt gehört dazu, sondern auch 35 Dörfer. Das geht im Norden in Gebesee los und geht im Süden bis nach Kirchheim. Also das ist so die Ausdehnung. Mhm. Wir haben 41 Kirchengemeinden, das sind selbstständige Einrichtungen, die verwalten sich auch selber. 24 Gemeindekirchenräte, die leiten diese Gemeindeglieder. Wir haben Pfarrerinnen und Pfarrer, die da arbeiten. Und der Kirchenkreis führt die alle zusammen, koordiniert so auf übergemeindlicher Ebene, macht eigene Initiativen und betreibt auch eigene Einrichtungen.
Okay, aber ist quasi schon so eine, also da kommen alle zusammen. Am Ende die in der Stadt.
Kann man sagen,
ja. Und nun haben Sie sich unter anderem Zusammenstehen angeschlossen, also diesem großen, breiten Bündnis, was am 1. Juli-Wochenende eine andere Stimme zeigen will oder eine andere Haltung, wie auch immer. Wie kam das denn? War das für Sie oder für den Kirchenkreis sofort klar, wir machen da mit oder brauchte das so ein bisschen Gespräch?
Ja, ich sag mal so, wir sind nicht neu in dem Thema. Wir haben uns im Vorfeld der Landtagswahl voriges Jahr sehr intensiv, so über 2 Jahre, mit politischen Fragen beschäftigt. Mhm. In verschiedenen Runden, in Kirchengemeinden, mit Veranstaltungen, aber auch in Leitungsgremien, mit den Pfarrern und Pfarrern darüber gesprochen. Also wir sind da sozusagen schon unterwegs auf diesem Feld. Und im Februar wurde bekannt, dass es eben diesen Parteitag geben soll hier, der AfD. Und dann kam auch sehr schnell der Aufruf von den 4 Bundestagsabgeordneten. Das war eigentlich das Erste, was wir dann gehört haben. Wir stehen zusammen vielfältig solidarisch weltoffen, von diesen Bundestagsabgeordneten zu Erfurt. Jetzt muss ich noch mal lesen. Erfurt statt der Freiheit, der Verantwortung und der Demokratie.
Ah ja.
Das war das eigentlich das Erste von Herrn Ramelow, von Katrin Göring-Eckardt, Herrn Hose und Herrn Schneider ist das ja herausgegeben. Und dann kam das hinterher von Bündnis Zusammenstehen. Wir haben uns mit beiden befasst, mit beiden Aufrufen und haben die dann beide auch unterzeichnet, also mit Beschluss und sind sozusagen mit Erstaufrufer auch.
Ja. Mhm. Warum? Also warum war das ein Bedürfnis, sich da irgendwie mit anzudocken, beziehungsweise selbst auch Gesicht zu zeigen?
Ja, also dieser erste Aufruf, Erfurt statt der Vielfalt, der Demokratie, das fanden wir eigentlich ganz gut, dass wir sozusagen ein großes buntes Programm, ein demokratisches Programm an diesem Wochenende hier inszenieren, auf die Beine stellen, auch so ein bisschen als Zeichen einer Stadtgesellschaft, die eben bunt ist, die vielfältig ist, die offen ist, die Menschen begrüßt, die willkommen heißt, die Brücken baut in verschiedene Kulturen und Nationalitäten hinein. Thüringen weltoffen spielt da auch noch eine Rolle, das muss ich auch noch mal sagen. Also da gehören wir eigentlich auch dazu seit Anfang an. Also wir sind da sozusagen in diesem Flow schon drin. Und diese Idee da, ein Bundesprogramm der Stadt zu inszenieren mit vielen Akteuren, das fanden wir gut, auch als inhaltliches Statement sozusagen. Anders als die AfD sehen wir unsere Gesellschaft.
Ich habe auch mittlerweile so den Eindruck, bei den Vorbereitungen, die für das Wochenende getroffen werden, oder andersrum angefangen, man könnte ja auch sagen, das ist eine Partei, die ist demokratisch zugelassen zumindest, die kann, muss sogar einen Parteitag machen. Warum denn jetzt dieser Aufwand an Protest? Aber ich habe so das Gefühl, und das ist auch, was Sie eben, glaube ich, sagten, die andere Seite, wenn man es so seitenmäßig sagen will, die zu stärken, auch gar nicht unbedingt nur mit Bezug auf die AfD. Wissen Sie, wie ich meine? Also so diese beiden Sachen, das als Anlass zu nehmen, aber auch
das. Also eine breite Zivilgesellschaft zu stärken. Ja, das stimmt. Ja, wir beobachten natürlich die AfD nun auch schon seit Jahren und es hat ja nicht dazu geführt, dass es zu einer zu einer Versachlichung der Politik kommt und zu einer lösungsorientierten Politik von Seiten der AfD, sondern wir spüren da viel mehr Zuspitzung, Polemisierung, Diffamierung von Menschen, ein Rassendenken, das sich da auch ausbreitet. Das ist ja wirklich schlimm und das widerspricht auch Grundsätzen unseres christlichen Glaubens, das ist ganz klar. Mhm. Und insofern sagen wir immer deutlicher, wir reden mit allen Menschen und natürlich auch mit den Wählerinnen und Wählern. Wir reden aber nicht über alle Positionen, weil es Positionen gibt, die stehen nicht mehr auf dem Boden unseres Grundgesetzes und auch der Idee der Menschenwürde entsprechen sie nicht. Mhm. Und da gibt es dann auch kein Verhandeln mehr oder Ausgleichen. Da muss man klar auch sagen, das sehen wir anders und das finden wir nicht richtig, wie ihr das seht.
Also ganz klar auch der Wille, sich dazu zu äußern. Nun gibt es ja auch Menschen, ich habe Frau Klöckner noch so im Ohr, die sagt, Kirche ist privat, sie soll sich nicht politisch äußern, das ist überhaupt nicht ihre Aufgabe. Da würden Sie wahrscheinlich klar widersprechen, wie ich Sie jetzt verstanden habe.
Ja, das ist ja eine alte Debatte. Also ich bin Kind der DDR. Also wir haben zu DDR-Zeiten als Christen dafür gestritten, dass wir uns einmischen in den gesellschaftlichen Dialog, dass wir unsere Stimme erheben, wenn es um Grundfragen der Menschen geht. Darum haben wir gekämpft, dass wir da auch gehört werden und auch also zum Beispiel Missstände auch ansprechen. Und jetzt soll das nicht mehr gelten. Jetzt sollen wir sagen, nee, wir sind da nicht zuständig. Man muss natürlich ein bisschen unterscheiden zwischen Grundsätzen und Tagespolitik. Also die Kirche weiß die Dinge nicht besser in der politischen, politischen Alltagsgeschäft. Das muss man schon klar sagen. Manchmal machen wir ja konkrete Vorschläge, aber nicht immer ist das gut. Aber ich meine, die Aussage Jesu, so eine Grundaussage, selig sind die Frieden stiften, das ist einfach so eine Aussage, steht in der Bibel und danach gehen wir. Oder selig sind die arm sind und die Leid tragen. Das ist ja eine klare Positionierung auf der Seite der Schwachen, der Opfer einer Gesellschaft. Daraus leitet sich dann auch ein politisches Handeln ab.
Sie haben eben schon die Menschen angesprochen, auch die bei der AfD ihr Kreuz machen. Wenn wir nach Thüringen hier schauen, da sind wir knapp an der 40%-Marke momentan. Das heißt, auch in ihren Gemeinden sind die Leute, die die Partei wählen und sich da vertreten fühlen. Wie erleben Sie das denn? Ich weiß nicht, wie viel direkten Kontakt Sie haben, aber ich stelle mir das schwierig vor. Oder weiß nicht, die Kirche ist ja auch immer so sehr an Austausch und Dialog interessiert.
Ja, das ist auch schwierig. Also da gibt es Erhebungen, die zeigen, dass unter den Kirchengliedern der Prozentsatz der Menschen, die für die AfD wählen, genauso hoch ist wie im Durchschnitt der Gesellschaft. Manchmal sogar noch höher. Das ist so. Ich erlebe es, wir haben es erlebt im letzten Jahr, wir hatten hier Wahlen zu Gemeindekirchenräten. Und da gab es den Vorschlag, dass alle Kandidaten, die sich zur Wahl stellen, eine Erklärung unterschreiben, dass sie keiner rechtsextremen Partei oder Institution oder Vereinigung sozusagen angehören oder sie mit ihr sympathisieren. Das hat zu Debatten geführt in den Kirchengemeinden. Wollen wir so eine Gewissensprüfung? Sowas hatten wir ja noch nie. Manche Gemeindekirchenräte haben das dann auch beschlossen und haben das zur Bedingung gemacht, um kandidieren zu können, also um ein Leitungsamt in unserer Kirche zu übernehmen. Andere haben es nicht gemacht. Die haben gesagt, nee, das lassen wir außen vor. Man erlebt natürlich Debatten in, was weiß ich, Gesprächskreisen, bei Besuchen, auf der Couch, bei Menschen. Die sagen natürlich auch ihre Meinung und dann kommt man da ins Gespräch. Da muss man sich auch auseinandersetzen. Also das findet natürlich statt. Ich erlebe so ein bisschen, dass die deutlichen Sympathisanten für die AfD bei der Kirche zurückhaltend sind. Also die wissen schon, dass sie bei manchen Positionen eben auch auf Widerstand stoßen. Und die thematisieren das dann nicht in unseren Kreisen. Manches wird da auch ausgespart. Ist vielleicht nicht immer ganz klug oder gut, aber so läuft das dann faktisch. Ich sage mal, für die Stadt kann ich sagen, dass alle Kirchgemeinderäte eigentlich die Grundhaltung der Kirche da tragen.
Matthias Rhein vom Evangelischen Kirchenkreis Erfurt im Gespräch. Wir machen hier an der Stelle eine kurze musikalische Pause und danach erfahren wir auch noch, welche Angebote aus diesem Kreis am 1. Juli Wochenende in Erfurt stattfinden. haben Sie sich ja nicht nur diesen Bündnissen oder diesen Briefen angeschlossen, sondern machen auch selber was an dem Wochenende. Was denn?
Genau, das ging ja so los, dass wir uns erstmal mit diesen Aufrufen befasst haben. Dann so haben wir uns eingefädelt in die ganze Vorbereitung. Mhm. Also ich habe da an vielen, vielen Planungstreffen teilgenommen. Andere auch Ehrenamtliche haben da mitgemacht, Hauptamtliche auch. Und es hat sich mehr und mehr herausgeschält, was wir da beitragen können und wollen. Wir werden also mit verschiedenen Aktionen in der Stadt präsent sein. Es wird am Samstag, den 4.7., einen großen ökumenischen Gottesdienst auf dem Anger geben. Da wirken mit der Weihbischof Hauke hier vom Dom und dann unsere Regionalbischöfin Frau Spengler. Die beiden sind da die Hauptakteure, mhm. aber die vier Bundestagsabgeordneten zum Beispiel sind auch dabei und noch andere. Also wir wollen einen Gottesdienst mitten in der Stadt machen. Thematisch geht es da um das Thema Bewahrung der Schöpfung. Auf dem Anger wird Fridays for Future unterwegs sein. Die gestalten da dieses ganze Tagesprogramm und die haben uns auch gebeten, diesen Gottesdienst thematisch da abzustellen. Mhm. Das fällt uns nicht schwer als Kirche, denn in Erfurt ist mal auch dieser Gedanke Bewahrung der Schöpfung, Frieden und Gerechtigkeit entstanden in den 80er Jahren. Also dazu sagen wir was. Wir als Kirche sind da ja auch engagiert und positionieren uns da. Das wird also ein Hauptevent sein. Dann werden wir eine Podiumsdiskussion machen mit den vier Bundestagsabgeordneten in der Predigerkirche. Das soll am Samstag um 12.30 Uhr stattfinden. Da wird die Augustinerkantorei dabei sein. Das wird also ein großes, auch wirklich schön gestaltetes Event werden. Die vier Bundestagsabgeordneten sollen in der Kirche einfach erklären, was hat sie bewogen, diesen Aufruf zu starten, mhm. auch parteiübergreifend. Mhm. Das ist so ein wichtiger Punkt. Dann werden die Kirchengemeinden in der Innenstadt ihre Kirchen öffnen. An diesem Wochenende auch so der Gedanke, Orte der Ruhe, Orte des Austausches auch mal um abzuschalten, um durchzuschnaufen. Manche machen ein Programm auch. Die Predigergemeinde zum Beispiel hat da auf der Wiese ein ganz großes Programm geplant. Manche haben Ausstellungen, die auch zum Thema passen. Also das wird so unser Beitrag sein. Die evangelische Jugend macht schon die ganze Woche vorher auf der Predigerwiese ein thematisches Programm, was darauf hinzielt. Mhm. Und oben an der Messe werden viele auch da sein, bei den ganzen, bei der Demo, die es da oben gibt, bei der Kundgebung des DGB. Und daneben gibt es ein Gelände der Kirche, das ist die Zürcherkapelle, Eingang gegenüber von der EGA.
Ja.
Und das wollen wir auch öffnen. Also das wird sozusagen zur Verfügung stehen, um sich da mal auszuruhen, um mal durchzuschnaufen, wenn man genug Stress da oben auch erlebt hat, direkt an der Messe. Mhm.
Dass die Idee der offenen Kirchen, das war auch, glaube ich, das Erste, was hier bei uns irgendwann mal aufploppte, wo ich auch schon dachte, das ist interessant. Die sind ja einfach auch große Gebäude, die in der Stadt stehen und ja von sich aus schon eine Art Ruhe oder Stille ausstrahlen. Jetzt mal unabhängig davon, ob ich jetzt selbst irgendwie der Kirche angehöre, kann ich mich da reinsetzen vielleicht und mal ein bisschen Ruhe finden. Ich bin noch kurz gedanklich hängen geblieben bei diesem Gesprächen mit Menschen, wenn wir die Gesellschaft betrachten, ja, fast 40% finden, die AfD würde sie vertreten. Es ist eine Polarisierung, irgendwie mehr ein Gegeneinander als ein Miteinander. Ja. Wie kann das anders werden? Also es ist ja wahrscheinlich das eine, irgendwie gegen die AfD an sich Haltung oder Stimme zu zeigen, und das andere ist aber, dass wir ja Nachbarinnen und Nachbarn haben und Menschen, die wir hier zusammen in der Stadt wohnen. Mhm.
Tja, das ist eine Herausforderung. Ja. Es gibt so eine Bewegung innerhalb der Kirche, das heißt, wir versuchen Verständigungsorte zu schaffen, also wo Menschen zusammenkommen, die verschiedene politische Meinungen haben und dann auch sozusagen sich austauschen, auch Streit führen, Probleme besprechen. Das ist so eine Initiative. Meine Erfahrung zeigt, dass viele, die so Richtung AfD gehen, nicht mehr bereit sind, so einen offenen politischen Diskurs zu führen. Das ist wirklich eine Herausforderung, schwierig, finde ich. Aber es hilft nichts. Wir müssen ja irgendwie zu Lösungen kommen. Aus meiner Sicht sind die Angebote, die die AfD anbietet, eben einfach nicht lösungsorientiert. Sie helfen uns nicht. Sie helfen nicht, die Probleme wirklich zu bearbeiten, Lösungen zu schaffen. Und wenn wir sehen, was jetzt in Sachsen-Anhalt sozusagen im Parteiprogramm, im Wahlprogramm steht, dann muss man sagen, also das sind Forderungen und Ideen, wo man sagt, das bringt gar nichts für viele Fragen unserer Gesellschaft. Ja. Mhm. Also allein Abschaffung der Schulpflicht, also was wir da für Probleme einkaufen, wenn wir das tatsächlich machen und wie viele Kinder davon wirklich Nachteile haben werden, das ist gar nicht abzusehen.
Mhm. Ja. Von daher sind Sie aktiv dabei als evangelischer Kirchenkreis an diesem 1. Juli-Wochenende, Sie haben es gesagt, viel mitzugestalten. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen, was ich Sie jetzt nicht gefragt habe, was aber wir noch...
Ja, vielleicht noch eine Geschichte, die ich auch, da bin ich jetzt gerade dran. Wir wollen am 5. Juli einen großen Gottesdienst in der Predigerkirche feiern. Mhm. Und da geht es thematisch um Menschen, die von der AfD-Politik negativ betroffen sind. Da geht es um Menschen, die Migrationsgeschichte haben, um Menschen, die mit Behinderungen unterwegs sind, also wo es um Inklusion geht. Da geht es um Menschen, die am sozialen Rand leben. Und wir werden in diesem Gottesdienst Aktive da sozusagen zu Wort kommen lassen, die da das auch mal berichten, was sie so erleben. Eine Beauftragte für Inklusion an Schulen, die dafür sorgt, dass in Schulen Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen auch lernen können. Eine Sprachlehrerin, die Ausländer hier unterrichtet, die weiß, was es bedeutet, Sprache zu können oder auch nicht zu können und da Hilfe zu kriegen. Ja, das soll so ein richtiger thematischer Gottesdienst werden, wo wir verschiedene Positionen der AfD einfach auch nochmal auf dem Hintergrund von Lebenserfahrung beleuchten und uns damit auseinandersetzen.
Das am 5. Juli, am Sonntag.
Ja, genau.
Ein volles Programm auf jeden Fall. Wahrscheinlich jetzt auch noch in den nächsten Wochen viel zu tun für Sie an Vorbereitung. Ja. Deswegen danke, dass Sie heute die Zeit hier hatten und da waren. Dankeschön.
Bitteschön.
96,2. Turn on. Und
nicht nur die evangelischen Kirchen öffnen ihre Türen, auch die katholischen werden offen sein in der Stadt. Also die Kirchen St. Lorenz, St. Severi, St. Martini und St. Wigbert werden ganztägig am 4. Juli als Raum für Besinnung, Ruhe und Erholung zur Verfügung stehen. Es gibt auch aus Zeichen oder aus den Reihen dieser Kirchen noch vielfältige Aktionen. Es werden Banner zu sehen sein und es gibt auch tatsächlich Angebote an Kinder und Familien im Garten des Gemeindehauses von St. Lorenz, um nur ein paar Punkte zu nennen. Wir sind hier bei der Sendung unterdessen bei Radio Frei und machen zunächst weiter mit Musik. Thank you.
Live.
Wir berichten am 4. Juli live aus Erfurt vom antifaschistischen Protest gegen den Bundesparteitag der AfD. Die Bündnisse Widersetzen und Zusammenstehen rufen zum Widerstand gegen den Rechtsruck auf.
Die Freien Radios liefern euch am 4. Juli Infos direkt vom Geschehen in Erfurt. Schaltet ein und seid dabei von 6 bis 15 Uhr.
Bei Radio Frei direkt aus Erfurt.
Bei Radio Korax in Halle,
dem Freien Radio Stuttgart
und der Wüstenwelle in Tübingen.
Und vielleicht auch eurem lokalen Sender.
Thank you.
glaube, dass Freiheit wie Luft ist, die man atmet. Ich musste atmen.
Widerstand. Hörgeschichten aus Thüringen 1939 bis 1945.
Er war nicht nur tapfer, er war erfolgreich tapfer.
Ein Projekt der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora.
Die Erfahrung des Faschismus hatte uns gelehrt, dass jede Diktatur, gleich welchen Vorzeichens, die Würde des Menschen zerstört.
Zu hören ab dem 8. Mai online unter widerstand.museum-zwangsarbeit.de. Oder noch bis zum 18. Oktober vor Ort im Museum Zwangsarbeit in Weimar. Buchenwald. Volksfront im Malermagazin.
In seinem Buch »Gegen den Strom« schreibt der Sozialdemokrat Hermann Brill über die wichtigste Entscheidung seines Lebens.
Am 14. März 1932 fasste ich den Entschluss, mich diesem Manne zu widersetzen. Zu jeder Zeit, überall, unter allen Umständen und mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln. Ich habe diesen Entschluss verwirklicht.
Der Mann, von dem Brill schreibt, ist kein anderer als Adolf Hitler. Hitler muss sich damals vor einem Untersuchungsausschuss im Thüringer Landtag befragen lassen. Es geht um einen gescheiterten Versuch der Thüringer NSDAP, ihn durch Verbeamtung zum Bürger des Deutschen Reiches zu machen. Brill, der damals für die SPD im Landtag sitzt, leitet den Untersuchungsausschuss.
Für mich war der 14. März 1932 einer der entscheidendsten Tage meines Lebens. Ich hatte Hitler gehört und gesehen. Länger als 30 Minuten hatte er mir gegenübergestanden und auf meine Fragen antworten müssen. Ich besaß ein aus eigener Anschauung geschöpftes, wohlbegründetes Urteil über ihn. Er erschien mir damals als ein hysterischer Brutalist, ungebildet, zynisch, durch und durch unwahrhaftig, arrogant, unbeherrscht, bereit, jeden anderen physisch oder moralisch niederzuschlagen.
Brills Versuch, Hitler auf parlamentarischem Weg aufzuhalten, scheitert. Ein Jahr nach dem Ausschuss wird Hitler zum Reichskanzler ernannt. Brill wird aus dem Staatsdienst entlassen und arbeitet fortan illegal im Widerstand. In Berlin schließt er sich der Gruppe Deutsche Volksfront an. 1938 wird er verhaftet. Ein Jahr später verurteilt ihn der Volksgerichtshof wegen Vorbereitung zum Hochverrat zu 12 Jahren Zuchthaus. Ende 1943 wird er in das Konzentrationslager Buchenwald überstellt. In Buchenwald setzt Brill seine Arbeit im Widerstand fort. Zusammen mit 3 anderen Mitgefangenen gründet er 1944 das illegale Volksfrontkomitee. Die politisch breit aufgestellte Gruppe macht sich Gedanken über einen Neuanfang nach dem Ende des Nationalsozialismus. Das Komiteemitglied Johannes Brumme beschreibt seine Arbeit in der gesonderten Kommission für Erziehungsfragen.
Es ist nunmehr an der Zeit, von einer Tätigkeit der Buchenwalder Antifaschisten zu berichten, die dem täglichen Existenzkampf um unser Leben und dem unmittelbaren Widerstand gegen die SS-Mörder ziemlich fernzustehen scheint, die aber unseren optimistischen, unbändigen, unzerstörbaren Lebenswillen und unsere Siegeszuversicht deutlich ausdrückt.
Ziel des politisch breit aufgestellten Volksfrontkomitees ist die gedankliche Vorbereitung eines Neubeginns nach dem erwarteten Zusammenbruch des Nationalsozialismus. Dabei stellen sich die Beteiligten grundlegende Fragen zu einer demokratischen und sozialistischen Neuordnung Deutschlands.
Unsere Sitzungen fanden heimlich abends im Malermagazin im Keller der Gerätekammer statt. Außerdem besprachen wir uns oft einzeln.
Bereits nach einigen Monaten stellt das Komitee aus Angst vor Enttarnung durch die SS seine Arbeit ein. Am 11. April 1945 wird das Konzentrationslager Buchenwald schließlich durch amerikanische Truppen befreit. Musik Das Komiteemitglied Ernst Tapel schreibt in seinem Tagebuch über die Tage nach der Befreiung:
Das Leben wird täglich friedlicher. Der Drahtzaun ist an vielen Stellen durchbrochen. Die Lagerinsassen gehen ungeniert im Walde spazieren. Ich aber weiß jetzt schon, dieser Spaziergang der amerikanischen Jungen hier am deutschen Waldrand wird einmal eine sehr frühe außenpolitische Realität für uns Deutsche werden, die wir im Augenblick noch hinter dem Stacheldraht stehen, die wir aber morgen und übermorgen die Verantwortung für die Zukunft des hungernden und elenden Deutschland zu übernehmen haben.
Zwei Tage nach der Befreiung halten internationale Sozialisten eine Versammlung ab, an der auch Mitglieder des Volksfrontkomitees beteiligt sind.
Wir hatten eben unsere erste Parteiversammlung. Anwesend waren etwa 20 deutsche und einige österreichische Genossen, außerdem als Gäste ein Franzose, ein Holländer und ein Belgier. Hermann Brill berichtete ausführlich über die Vorarbeiten, die gemacht wurden, um sich Klarheit zu schaffen über die zukünftige Arbeit.
Ein Ausschuss arbeitet anschließend daran, aus Brills Vortrag ein Manifest zu schreiben, darunter Hermann Brill selbst, sowie Ernst Tapel und Benedikt Kautsky. Das Manifest wird später als das Buchenwald-Manifest berühmt werden.
Wir haben Gefängnis, Zuchthaus und Konzentrationslager ertragen, weil wir glaubten, auch unter der Diktatur für die Gedanken und Ziele des Sozialismus und für die Erhaltung des Friedens arbeiten zu müssen.
Das Manifest will keine Rückkehr zur bürgerlichen nationalstaatlichen Vorkriegsordnung der Weimarer Republik. Stattdessen wird eine neue sozialistische Demokratie entworfen, die auf internationale Solidarität und Zusammenarbeit aufbaut.
Wir wollten keine Freiheit für Diktatoren, auch nicht für solche, die im Namen des Sozialismus auftreten. Die Erfahrung des Faschismus hatte uns gelehrt, dass jede Diktatur, gleich welchen Vorzeichens, die Würde des Menschen zerstört.
Gleich nach Kriegsende wird Hermann Brill von den Amerikanern als Regierungspräsident von Thüringen eingesetzt. Kurz darauf wird Thüringen zum Teil der sowjetischen Besatzungszone. Brills Einsatz für einen demokratischen Sozialismus gerät nun immer wieder in Konflikt mit dem Führungsanspruch der KPD. Brill wird abgesetzt. Er gilt nun als Störenfried und wird mehrmals verhaftet. Ende 1945 verlässt Brill die sowjetische Besatzungszone und setzt seine politische Arbeit als Sozialdemokrat in Westdeutschland fort.
Radio frei. Soweit eine weitere Hörgeschichte aus Thüringen 1939-1945. So heißt eine kleine Podcast-Reihe, die in Weimar entstanden ist und dort auch angesehen werden kann im Rahmen einer Ausstellung, aber eben auch hier im Radio beziehungsweise auch bei Radio Lotte in Weimar mindestens zu hören sein wird. Die nächste Folge gibt es dann hier bei uns nächsten Dienstag im Unterdessen hier auf Radio Frei. Thank you. Wer am Wochenende Ruhe und Entspannung sucht, sollte sich definitiv nicht in der Innenstadt aufhalten. Aber vielleicht wollt ihr auch genau das Gegenteil. Dann solltet ihr dahin gehen, denn das 49. Cremer Brückenfest wird stattfinden und am Sonntag ist auch noch Fête de la Musique. Da werden sich die Menschen stapeln in 2, 3 oder 4 Etagen, ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es aber auch Orte, wo gar nicht so viele Leute sind. Ihr könnt euch mal durchs Programm klicken. In den letzten Jahren ist ja zumindest beim Cremer Brückenfest nach meiner Wahrnehmung ein kleiner Wandel geschehen. Es ist ein bisschen diverser und alternativer geworden. Natürlich gibt es trotzdem auch die großen Klopper und die massenkompatiblen Acts, aber auch kleinere Dinge. Ich kann euch jetzt hier natürlich nicht alles vorlesen, deswegen habe ich mich einfach auf eine Musik beschränkt, die wir jetzt hier hören. Und zwar wird es auch auf der Predigerwiese eine Bühne geben und am Freitag bereits spielt dort N13, ein ja, langjähriger Radiomacher auch hier. Auch wir haben ihn schon oft musikalisch erleben können, zum Beispiel bei unserem letzten Radiogeburtstag hier im Hof in der Johannesstraße. Es ist nicht nur was Schönes zum Hören, sondern auch zum Angucken, denn es gibt viele Geräte, viele blinkende Lichter und Knöpfe und dazu dann auch noch ein Mensch und eine Stimme. Wie das klingt, das hören wir jetzt hier und live könnt ihr N13 am Freitag auf der Predigerwiese erleben. Und am Abend dann, einige Stunden später, 21 Uhr, wird Benno Bounce dort live seine Radioshow machen, wie wir sie ja hier auch bei uns im Programm kennen und freitags 14 Uhr immer hören können. Also zwei radioverwandte Menschen an einem Tag zum Cremer Brückenfest am Freitag auf der Predigerwiese. Und wie versprochen, jetzt hier die Musik, so oder so ähnlich könnte es dann dort klingen.
Thank you.
So klingt Musik von N13 am Freitag im Rahmen des Krimer Brückenfests live zu erleben auf der Predigerwiese. Und mit Blick auf die Uhr haben wir hier gleich Halbzeit. Es ist kurz vor um 10 oder wenn ihr die Wiederholung hört, kurz vor 19 Uhr. Ihr seid bei Radio Frei. Die Sendung heißt unterdessen. Heute ist Dienstag, der 16. Juni. Manchmal ist es ja gar nicht so schlecht, sich kurz nochmal zu orientieren, wo wir eigentlich gerade sind. Wo genau ihr seid, weiß ich natürlich nicht, aber das könnt ihr euch ja selbst mal kurz erzählen. Wir hören jetzt hier eine Musik. Wir sind heute krass elektronisch und das bleibt mir auch. Nachher habe ich noch mindestens eine Ausnahme, aber jetzt gibt's neue Musik von Bonobo, auch sehr elektronisch, und danach erfahren wir mehr über den landschaftsplanerischen Blick auf Erfurts Bahntrassen, denn in einem Forschungsprojekt werden Bahntrassen, seien sie noch befahren oder auch stillgelegt, gerade untersucht. Es geht da um besondere Orte für Menschen, Pflanzen und Tiere. In den letzten zwei Sendungen, die ich hier gestaltet habe, war das schon Thema. Und heute hören wir das dritte Interview in dieser kleinen Reihe. Vorher aber, wie gesagt, neue Musik von Bonobo.